Wie sieht das jetzt in der Praxis aus?
Über die Praxis haben wir uns natürlich unter Kolleginnen schon sehr viel ausgetauscht. Bezüglich der Anmeldepflicht bedeutet das, dass erstmal all die Kolleginnen, die illegalisiert in Deutschland sind, die ein Offenlegen ihres Doppellebens befürchten, sich nicht anmelden werden, weil die Konsequenz natürlich für sie ausländerrechtliche Folgen hätte. Diese Kolleginnen werden dann schon mal als erstes abtauchen und auch für Beratungsstellen und für andere Kolleginnen für kollegiale Beratungen und Professionalisierung nicht mehr erreichbar sein. Dann der andere Punkt, Registrierung und die Pflicht, dieses Registrierungspapier bei sich zu führen, heißt natürlich auch ein Offenlegen der entsprechenden Profession. Das heißt, wenn die Kinder, die Eltern, die Freunde, die Nachbarn, die Polizei oder sonst wie jemand im täglichen Leben diese Anmeldung sieht, erfährt er, was bisher im Verborgenen stattgefunden hat. Und da Prostitution noch immer sehr stigmatisiert ist, auch viele persönliche Folgen an Ablehnung, an Abbruch von Beziehungen, von Freundschaften, von Familienbindungen zur Folge hat, ist das eine ganz große Befürchtung, die wir haben. Aber bevor man sich bei der noch nicht bekannten Behörde, das könnte also auch Polizei oder eine neu geschaffene Behörde oder das Gewerbeamt sein, muss man sich bei dem Gesundheitsamt gesundheitlich auf sexuell übertragbare Erkrankungen, HIV, zum Thema Ernährung, zum Thema Drogen beraten lassen. Und da ist natürlich auch unsere ganz, ganz große Kritik, weil es keine freie Wahl von Beratungsstellen ist, weil es eine Pflichtberatung ist. Pflichtberatung heißt immer, ich gehe nicht freiwillig hin, von daher bin ich nicht offen für die Empfehlungen, für die Informationen, kann sie auch in die Praxis nicht umsetzen. Und auch da besteht natürlich keine Anonymität, weil ich über diese Beratung eine entsprechende Bescheinigung bekomme, die dann wiederum Voraussetzung bei der Anmeldebehörde ist. Und wir befürchten, dass das ebenfalls zur Folge hat, dass ganz viele Kolleginnen dieses Prozedere nicht mitmachen, sondern sich zurückziehen, auf eigene Kappe arbeiten, nicht mehr im kollegialen Kontext stehen, nicht bei Bordellen arbeiten, weil sie da auch große Kontrollen befürchten. Und das ist natürlich nicht Schutz, wenn wir immer mehr verdrängt werden. Dann kommen wir nicht an die Kolleginnen ran, die vielleicht noch Unterstützung braucht oder die falsch in dem Beruf ist, die vielleicht auch gezwungen wird zu diesem Beruf, und die können wir dann nicht stärken, entsprechend zur Polizei zu gehen.
Das klingt nach einem Rollback, so wie in alten Zeiten, haben wir gerade hier unter Kolleginnen gesagt.
Ja.
Also ein Ende der Anonymität, gleichzeitig ein Abtauchen in die Illegalität für viele Frauen. Was sind die Konsequenzen, wenn die Frauen sich nicht registrieren?
Ja, das ist genau das, was unser Staat so sehr liebt. Er will Ordnung, er will die Einhaltung von Gesetzen, und er arbeitet mit drakonischen Maßnahmen. Also bezüglich der Sexarbeiterinnen, die sich nicht angemeldet haben, erfolgt zunächst eine Abmahnung. Nach der ersten, zweiten Abmahnung wird ein Bußgeld ausgestellt, dann wird das Bußgeld entsprechend erhöht. Und dieses Bußgeld muss natürlich verdient werden. Es kann bis zu 1.000 Euro veranschlagt werden, und wenn die Kollegin das nicht verdient hat oder sie muss dann extra für den Staat für das Bußgeld anschaffen gehen, aber wenn sie das nicht kann oder nicht will, dann kommt sie ins Gefängnis. Sprich, dann soll sie durch den Gefängnisaufenthalt gezwungen werden, einzusehen, dass sie dieses Bußgeld zu bezahlen hat, und dann muss es natürlich trotzdem immer noch bezahlen. Und das sind Reglementierungen, die in allen anderen Bereichen nicht funktioniert haben, wo wir jetzt schon bereits Erfahrungen auf dem Straßenstrich in Hamburg, St. Georg machen, wo ebenfalls nicht angeschafft werden darf, wo auch mit Bußgeldern gearbeitet wird. Und unsere Forderung ist natürlich, von diesem Ordnungssystem, von diesem Kontrollsystem endlich mal wegzukommen und der Branche und allen Beteiligten Rechte einzuräumen, um zu informieren, uns zu empowern und zu professionalisieren, damit wir innerhalb der Branche Mechanismen entwickeln können, die uns stärken und die natürlich auch die stärken, die nicht in der Branche was zu tun haben, entsprechend gegen die Täter vorzugehen.
Jetzt hat das Gesetz auch noch andere Folgen, zum Beispiel für die Bordelle. Da gibt es jetzt gewisse Auflagen, die erfüllt werden müssen. Was sind das für Auflagen?
Erstmal dürfen Bordelle nur noch die Frauen und Männer bei sich arbeiten lassen, die über die entsprechende Anmeldung verfügen. Wird ein Bordell dabei erwischt, das nicht getan zu haben, erfolgen noch drakonischere Strafen. Da wird also auch mit Bußgeldern gearbeitet. Aber das größte Dilemma, was auf die Bordellbetreiber zukommt, ist, dass alle Bordelle, ein kleines Bordell, wo zwei Frauen arbeiten, ein großes Laufhaus, wo vielleicht 150, 200 Frauen arbeiten, alle über einen Kamm geschoren werden. Alle müssen die gleichen Auflagen erfüllen, alle müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Ein großes Bordell, was am Rande der Stadt angesiedelt ist, hat vielleicht jetzt schon alle Gewerbekonzessionen, alle baurechtlichen, baunutzungsrechtlichen Konzessionen. Aber die kleinen Wohnungsbordelle, die in einem Wohnhaus angesiedelt sind, vielleicht schon seit 20 Jahren existieren, völlig unauffällig war, die können diese Voraussetzungen und Auflagen nicht erfüllen. Sie bekommen baurechtlich keine Genehmigung, aber sie können auch die Umbaumaßnahmen nicht vornehmen. Man kann aus 50 Quadratmetern nicht eine zusätzliche Nasszelle einrichten, um einfach den Sanitärbereich zwischen den Mitarbeiterinnen und den Kunden zu trennen. Und vielleicht ist auch feuerpolizeilich nicht alles zu regeln. Und das führt natürlich dazu, dass viele, viele Bordelle schließen werden müssen. Und das hat natürlich unmittelbare Konsequenzen für Sexarbeiterinnen. Wenn wir nicht mehr die Vielfalt an unterschiedlichen Bordellen anfinden, wenn wir nur noch auf Großbordelle reduziert sind, wird ein großer Teil ebenfalls in die Illegalität abtauchen und hat damit keine sicheren Arbeitsplätze. Und das Verrückte dabei ist, dass gerade die kleinen Wohnungsbordelle so gute Arbeitsplätze angeboten haben. Dort ist ein enger Kontakt zu den Kolleginnen, dort ist ein sehr familiäres Verhältnis, das ist professionalisiert und in allen Lebensbereichen unterstützt. Und das ist unsere ganz große Angst, dass wir da gute Arbeitsplätze verlieren. Und deswegen sagen wir zusätzlich, das Gesetz gibt vor, uns zu schützen, aber es ist letztendlich ein Gesetz, was die Prostitution erheblich reduzieren will.
Wie ist jetzt euer weiteres Vorgehen von aktivistischer Seite?
Wir sind auf der einen Seite ungemein enttäuscht über die Politik, die bereit ist, für einen angeblichen Schutz auf unsere Grundrechte zu verzichten, unser Recht auf Berufsfreiheit, datenschutzrechtliche Absicherungen werden vernachlässigt. Es ist so ein Stück weit Lethargie unter uns. Was macht das für einen Sinn, auf diesen Staat zu hoffen, diesem Staat zu vertrauen, der parallel Steuerforderungen erhöht? Und auf der anderen Seite sagen wir, nee, jetzt müssen wir uns erst recht wehren. Es geht auf keinen Fall, dass wir diesem Gesetz folgen. Wir müssen Kolleginnen stärken, zu wissen, was mit diesem Gesetz auf sie zukommt. Und natürlich müssen wir weiter im gesellschaftlichen Kontext mit anderen Gruppen und auch mit der Politik, die uns noch unterstützt, weiter in Diskussion gehen, um möglichst schnell dafür zu sorgen, dass das Gesetz wieder abgeschafft wird.